Ecke Onda.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 641. Das Onda Info präsentiert euch heute einen längeren Podcast von dem JournalistInnen-Kollektiv Underground Periodismo und Paula Bermejic. Die Gewalt überleben. Juan de Dios Núñez Barojas verschwand im Alter von 23 Jahren im Bundesstaat Puebla. Seine Mutter Maria Luisa suchte jahrelang allein nach ihm, bis sie Hinweise darauf fand, wo ihr Sohn sein könnte. Die forensische Krise, mit der Mexiko konfrontiert ist, 52.000 nicht identifizierte menschliche Überreste, führte dazu, dass Maria Luisa erst anderthalb Jahre später Gewissheit darüber erlangte, ob es sich um ihren Sohn handelte oder nicht. Deutschland ist eines der Länder, das Mexiko technisch unterstützt, um diese schmerzhafte Krise zu mildern, von der Hunderttausende MexikanerInnen betroffen sind. Bevor es losgeht, hört ihr noch zwei Nachrichten aus Peru zu den Wahlen und Bolivien zum Streit um ein neues Landgesetz der rechten Regierung. Eine gute halbe Stunde wünscht euch wie immer das Onda Info Team.
In Peru ist mehr als zwei Wochen nach den Präsidentschaftswahlen noch immer unklar, wer in die Stichwahl einzieht und Gegenkandidat von Keiko Fujimori wird, der Tochter des Ex-Diktators Alberto Fujimori. 96% der Stimmen sind ausgezählt und nur 23.000 Stimmen trennen den Zweitplatzierten, den linken Roberto Sanchez, vom ultrakonservativen Rafael López Aliaga. Das Sonderwahlgericht entscheidet jetzt noch über die angefochtenen Wahlzettel. Ein Endergebnis soll bis spätestens Mitte Mai feststehen. Bei der Wahl gab es organisatorische Probleme. Wahllokale öffneten zu spät, Stimmzettel wurden nicht rechtzeitig angeliefert. Mehr als 50.000 Peruanerinnen und Peruaner gaben deshalb erst einen Tag nach dem offiziellen Wahltermin ihre Stimme ab. Mit dem Vorwurf des Wahlbetrugs versucht der derzeitige Dritte, López Aliaga, die Abstimmung in der Hauptstadt Lima wiederholen zu lassen. Das nationale Wahlgericht lehnt das aber ab. Die Stichwahl soll wie geplant am 7. Juni stattfinden. In Bolivien protestieren Menschen gegen ein neues Landgesetz. Die rechte Regierung von Präsident Rodrigo Paz erließ Anfang April das Gesetz Nummer 1720. Nach Angaben der Regierung ermöglicht es Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, ihr Land in die Kategorie mittlerer Grundbesitz umzuwidmen, um so günstigere Bankkredite zu erhalten. Indigene Organisationen, bäuerliche Verbände und große Teile der Zivilgesellschaft warnen jedoch vor einem Einfallstor für Landkonzentration, Umweltzerstörung und sogar einem kontrarevolutionären Rückschritt gegenüber der Landreform von 1952, die damals Großgrundbesitz enteignete und an Landlose verteilte. Bisher war Kleinbauernland verfassungsrechtlich vor Pfändung geschützt, aber durch die neue Klassifizierung kann es bei Zahlungsunfähigkeit gegenüber Banken von diesen gepfändet werden und anschließend weiter an Boliviens Agrarindustrie verkauft werden. Widerstand gegen das Gesetz ist aber schon unterwegs. Seit mehr als zwei Wochen marschieren indigene Organisationen aus dem Amazonasbecken in Richtung Regierungssitz La Paz.
Das Verschwinden eines geliebten Menschen, der Fleisch von deinem Fleisch und Blut von deinem Herzen und deiner Seele ist, bricht dich, zerstört dich emotional, mental, familiär, finanziell, beruflich, in jederlei Hinsicht.
Juan de Dios Núñez Barojas war 23 Jahre alt, als er im südmexikanischen Bundesstaat Puebla für immer verschleppt wurde.
Mein Sohn Juan de Dios, möge er in Frieden ruhen, verschwand zusammen mit seinen Freunden Abraham und Vicente Basurto Linares am Freitag, den 28. April 2017, in meiner Gemeinde Palma de Bravo im Bundesstaat Puebla. An diesem Freitag war er mit seinen Freunden unterwegs, wie alle Jugendlichen. Es war ungefähr 21:30 Uhr abends, als ich mit ihm telefoniert habe, weil ich mir ehrlich gesagt Sorgen gemacht habe, da in meiner Gegend wegen der unsicheren Lage Alarm herrschte. Er sagte mir, dass er sich bereits in einer Gemeinde namens Quaknopalan befände, die genau 15 Minuten von meinem Wohnort entfernt ist. Er sagte mir, dass er auf dem Weg nach Hause sei, aber es gebe eine Straßensperre und sie ließen niemanden durch. Und mein Sohn kam nicht mehr nach Hause.
María Luisa Núñez Barojas ist die Mutter von Juan de Dios und Gründerin der Initiative Voz de los Desaparecidos en Puebla, Stimme der Verschwundenen in Puebla. Mit seinem gewaltsamen Verschwinden im Jahr 2017 reihen sich Juan de Dios und die beiden Freunde, mit denen er zusammen war, in die Liste der mehr als 130.000 Verschwundenen in Mexiko ein. 3,5 Jahre lang suchte María Luisa unermüdlich und allein nach Hinweisen, die sie zum Aufenthaltsort ihres Sohnes führen würden, bis sie sie fand. Es dauerte jedoch noch 1,5 Jahre, bis die Mutter die Gewissheit hatte, dass die gefundenen menschlichen Überreste tatsächlich denen von Juan de Dios entsprachen. Wegen des Personalmangels im Institut für Forensik, das der Generalstaatsanwaltschaft von Puebla untersteht, konnten die Überreste erst 18 Monate nach ihrer Entdeckung identifiziert werden. Denn ja, Mexiko ist ein Land, in dem sich nicht nur die Zahl der Verschwundenen, sondern auch die der nicht identifizierten Toten in die Höhe schraubt. Und zwar in die Tausende.
Nachrichtenpool Lateinamerika präsentiert einen Podcast von Underground Periodismo und Taula per Mexik. Die Gewalt überleben. Internationale Notlage in Mexiko. Forensische Krise.
Laut offiziellen Angaben gibt es in Mexiko etwas mehr als 130.000 vermisste Personen. Und seit Beginn des sogenannten Krieges gegen den Drogenhandel im Jahr 2006 wurden mehr als 450.000 Menschen ermordet. Die Folge davon ist eine beispiellose forensische Krise mit Tausenden von menschlichen Überresten in Massengräbern und in medizinisch-forensischen Einrichtungen im ganzen Land, die nicht identifiziert werden können. Die Organisation Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Bewegung für unsere Verschwundenen in Mexiko, gibt an, dass derzeit mehr als 72.000 Leichen nicht identifiziert sind.
Nachts ist die Suche sehr schwierig, weil die Straßen dunkel und unsicher sind und weil ein Großteil des Gebiets keinen Mobilfunkempfang hat. Nachdem wir ihn ständig auf seinem Handy angerufen hatten und er nicht antwortete, schaltete er es aus und wir landeten auf der Mailbox. Wir haben bei Behörden und Krankenhäusern nachgefragt, aber sie waren nicht dort.
Das Leben von María Luisa hat sich seit dem 28. April 2017 um 180 Grad gewendet. 72 Stunden nach dem Verschwinden von Juan de Dios erstattete sie pünktlich Anzeige wegen des Verschwindens. Aber das half wenig.
Wir haben die Anzeige am Sonntag, den 30. April 2017, bei der Staatsanwaltschaft in meinem Gerichtsbezirk Tecamachalco, Puebla, eingereicht. Bis heute hat die Staatsanwaltschaft nichts unternommen. Die Staatsanwaltschaft hat auch nie nur den geringsten Versuch gemacht, eine sorgfältige, effiziente und wirksame Untersuchung zur Aufklärung des Sachverhalts durchzuführen.
In den folgenden Tagen, Wochen, Monaten und Jahren widmete sich María Luisa intensiv der Suche nach Juan de Dios. Verzweifelt über die Untätigkeit der Behörden folgte sie fast 2 Jahre nach dem Verschwinden ihres Sohnes dem Rat von Julio Mata, einem Menschenrechtsaktivisten, den sie während ihrer Suche kennengelernt hatte. Er hatte ihr vorgeschlagen, in Puebla eine Initiative zu gründen, um ihrem Fall mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, mehr Einfluss zu gewinnen und gegenüber dem Staat als Ansprechpartnerin auftreten zu können. Anfangs sah sie keinen Sinn darin. Sie hatte kein Interesse daran, an Demonstrationen teilzunehmen oder öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen.
Wozu brauche ich eine Demonstration? So werde ich meinen Sohn nicht finden. Außerdem möchte ich das Gesicht meines Sohnes nicht auf einer Leinwand mit dem Wort verschwunden sehen. Das möchte ich nicht und ich sehe darin keinen Sinn. Das kann ich mir nicht vorstellen. Julio, sage ich ihm, ich will meinen Sohn finden und keine Initiative gründen. Julio sagte mir, María Luisa, aber es ist notwendig, sichtbar zu werden. Ich verstand das nicht, konnte es mir nicht vorstellen und hätte auch nie gedacht, dass es in Puebla so viele Familien geben könnte, die wie ich auf der Suche sind. Es dauerte ein Jahr, bis ich die Idee des Kollektivs umgesetzt hatte. Und ich tat dies aus Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und der Notwendigkeit heraus, meinen Sohn zu finden.
Als Maria Luisa zum ersten Mal über ihr Facebook-Profil zu einem öffentlichen Treffen aufrief, wurde ihr bewusst, dass sie nicht die Einzige war, die unter dem Verschwinden eines geliebten Menschen litt.
Als ich am 30. August 2018 auf Facebook zur ersten Veranstaltung aufrief, kamen 14 Familien. Wir tauschten unsere Erfahrungen aus. Ich suche meinen Bruder. Ich suche meinen Neffen. Ich suche meine Schwester. Ich suche meine Tochter. Und ich suche meine Mutter. Ich suche meinen Sohn. Wir hörten uns ihre eigenen Erfahrungen an, die sich nicht von meinen innerhalb der Institutionen unterschieden. Sie stimmten überein. Dieselbe Unterlassung, dieselbe Untätigkeit, dieselbe Apathie, dieselbe Gleichgültigkeit.
So wurde Maria Luisa, wie so viele andere Menschen in Mexiko, zur Aktivistin und Menschenrechtsverteidigerin. Sie kümmerte sich um das, was die Behörden nie getan hatten: Ermittlungen anzustellen. Sie sammelte Informationen, sprach mit vielen Menschen, knüpfte Kontakte, verfolgte Spuren, bis sie zu dem Grundstück gelangte, auf dem der Brunnen war, in dem sich angeblich mehrere Leichen befanden.
Ich wusste, dass dort Leichen lagen, aber nicht, dass auch die meines Sohnes darunter war. Ich erhielt eine anonyme Nachricht, in der mir mitgeteilt wurde: Dein Sohn ist an diesem Ort. Es war derselbe Ort, an dem ich bereits gesucht hatte, aber nach dem Sohn eines anderen. Also ging ich zur Staatsanwaltschaft und sagte: Ich habe Informationen, dass sich mein Sohn an diesem Ort befinden könnte. Und so begann eine viermonatige Suche.
Ja, denn obwohl es unglaublich erscheint, waren es nicht die Behörden, sondern die Mutter selbst stellte Nachforschungen an. Die Suche an diesem Ort dauerte 4 Monate, da man zunächst die Stelle finden musste, von der man ihr erzählt hatte. Dann mussten sie graben, Müll und noch mehr Müll wegschaffen und erneut graben. In einer Tiefe von 22 Metern fand man schließlich die menschlichen Überreste von Juan de Dios, Abraham und Vicente. Es konnte jedoch keine offizielle Bestätigung dafür gegeben werden, dass es sich um sie handelte.
Der Fall war komplex, weil es sich um 5 Personen handelte. Und wenn kein Weichgewebe mehr vorhanden ist, lösen sich die Knochen und beispielsweise die Hände, die nicht durch eine Hose, ein Hemd oder eine Jacke geschützt sind, sie vermischen sich mit allem anderen, wenn sie sich lösen. Es war unmöglich, sie zu 100% intakt zu bergen, da vor allem die Fingerknochen miteinander vermischt waren. Es ist eine schwierige Arbeit, aber es dauerte länger, weil das Personal der Staatsanwaltschaft und des Instituts für Forensik nicht ausreichte. Die Sachverständigen müssen zu sklavischen Arbeitszeiten mit nicht gerade würdigen Gehältern arbeiten und mindestens 6 Monate lang gab es keinen forensischen Anthropologen, der sich um die Identifizierung der Leichen kümmerte. Das heißt, um die Zuordnung der einzelnen Körperteile zu den jeweiligen Leichen.
Tal parece que en un abrir y cerrar de ojos, las autoridades perdieron el control. La delincuencia se apoderó de nuestras calles.
Chiapas se ha extendido, catapultando los desplazamientos forzados que
registran. Lo que antes solo veíamos en las películas: cadáveres decapitados colgando de puentes, masacres en restaurantes.
Die Spirale der Gewalt, in der sich Mexiko befindet, begann Ende 2006 mit dem sogenannten Krieg gegen den Drogenhandel, den der damalige Präsident Felipe Calderón führte. Dank der Arbeit von MenschenrechtsverteidigerInnen, ihren Anzeigen und der Verfolgung von Fällen durch internationale Organisationen ist die Gewaltkrise auf die internationale Bühne gerückt. 2015 schloss die deutsche Regierung ein Kooperationsabkommen mit Mexiko, um das Projekt Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in Mexiko ins Leben zu rufen. Dabei ging es darum, technische, vor allem aber rechtliche Beratung anzubieten, um Fälle von Verschleppungen und Verschwindenlassen wirksamer aufzuklären. Das vom deutschen Außenministerium umgesetzte Projekt beriet die damalige Generalstaatsanwaltschaft in Fragen des Strafrechts, des Strafprozessrechts und der kriminalistischen Techniken. Im Jahr 2019 begann dann eine zweite Phase dieser Vereinbarung, die sich auf die technische Zusammenarbeit konzentrierte. Die Gewalt hat in dieser Zeit jedoch nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Die Zahl der verschwundenen und ermordeten Menschen stieg auf den höchsten Stand und damit auch die sogenannte forensische Krise. Es gab zu viele Leichen, die nicht identifiziert werden konnten. Angesichts des Fehlens einer zentralen Datenbank, die die Identifizierung von Toten erleichtern würde, und angesichts der hohen Kosten für die genetische Analyse, konzentrierte sich die deutsche Beratung eher auf die Identifizierung durch den Abgleich von Fingerabdrücken. Im Jahr 2022 endete das direkt von der deutschen Regierung finanzierte Projekt. Die deutsche Regierung war weiterhin daran interessiert, Mexiko zu unterstützen. Das sollte jedoch im Rahmen eines Programms stattfinden, an dem mehr Länder beteiligt sind. So führt der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen seit Ende 2022 das Programm zur Identifizierung von Menschen in Mexiko unter direkter Beteiligung der Regierungen Deutschlands und Norwegens durch.
Beim Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in Mexiko haben wir dank der Unterstützung der Regierungen Deutschlands und Norwegens das Programm zur Identifizierung von Menschen ins Leben gerufen, um die Zahl der Identifizierungen zu erhöhen.
Das sagt Maximilian Murg, der Koordinator des Programms. Die Herausforderung für Mexiko ist klar. Es braucht ein schnelles und effizientes System zur Identifizierung menschlicher Überreste. Maximilian Murg erklärt mir, dass das Land über erstklassige Forensiker mit einer einzigartigen Erfahrung verfügt, die weder Deutschland noch Norwegen vorweisen können. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die aktuellen Statistiken von 80 Morden pro Tag sprechen. Der Schlüssel liegt also darin, ein Identifizierungssystem zu haben, das diesen Zahlen gerecht wird.
Was wir damals beobachteten, war, dass in Mexiko die Fingerabdrücke des Nationalen Wahlinstituts nicht zur Identifizierung von Personen verwendet werden. Es gab und gibt immer noch eine Tendenz, zur Identifizierung auf die Genetik zurückzugreifen, aber der Nachteil ist, dass dieses sehr teuer ist. Die Staatsanwaltschaften haben nicht das Budget, um so viele Tausende von genetischen Proben zu verarbeiten. Und es gibt noch keine zentralisierte Datenbank oder Gendatenbank auf Bundesebene.
Das macht alles kompliziert, denn wenn beispielsweise eine Person in Cancun im Süden des Landes verschwindet und ihre Leiche später in Guadalajara im Zentrum gefunden wird, ist ihr genetisches Profil natürlich nicht in der lokalen Datenbank von Guadalajara enthalten. Ihre Identifizierung ist daher äußerst schwierig. Murg zufolge ist die Identifizierung durch den Abgleich von Fingerabdrücken eines der einfachsten, schnellsten und kostengünstigsten Verfahren, die es gibt. Bereits 2016 gab es eine Vereinbarung verschiedener mexikanischer Behörden zum Austausch von Fingerabdrücken. Daran waren auch die bundesstaatlichen Staatsanwaltschaften beteiligt. Ende 2020 hatten jedoch nur zwei der 32 Bundesstaaten davon Gebrauch gemacht, Mexiko-Stadt und Jalisco. Warum wurde dieses Instrument angesichts einer solchen Krise nicht genutzt? Wie bei vielen Dingen in Mexiko gibt es darauf keine Antwort. Aus diesem Grund sind die bisherigen Erfolge des Programms zur Identifizierung von Personen eine bemerkenswerte Leistung.
Bis Ende 2025 werden bereits 25 der 32 Bundesstaaten Fingerabdrücke mit der Bundeswahlbehörde INE abgleichen. Das bedeutet, dass bisher die sterblichen Überreste von mehr als 15.000 Menschen identifiziert werden konnten.
15.000 Menschen, von denen zumindest bekannt ist, wer sie waren. Die Idee der internationalen Zusammenarbeit besteht darin, die Staatsanwaltschaften zu unterstützen.
Wir haben mehr als 300 Fingerabdruckscanner an alle Staatsanwaltschaften gespendet, damit es keine Ausrede mehr gibt, Fingerabdrücke nicht mit dem INE abzugleichen. Diese Scanner konvertieren die Daten automatisch in das Format des INE und innerhalb von 3 bis 5 Tagen erhält man eine Antwort vom INE. Auf der Grundlage dieser Informationen nähern wir uns dann der Identifizierung.
Auch Norwegen hat sich diesem Programm angeschlossen. Mit seiner Beteiligung soll der Abgleich von Fingerabdrücken nicht auf Mexiko beschränkt bleiben, da bekanntlich viele der verschwundenen und ermordeten Personen ebenfalls Migranten sind. Murg spricht von zwei weiteren grundlegenden Aspekten, um die forensische Krise zu bekämpfen, Einerseits die Schaffung einer Verordnung, die alle Staatsanwaltschaften verpflichtet, dieses System mit der Bundeswahlbehörde zu nutzen, und die Schaffung einer zentralisierten nationalen forensischen Datenbank, die Daten von dem nördlichen Bundesstaat Baja California bis ins südliche Chiapas enthält. Denn, wie er sagt, das Verschwinden kennt keine Grenzen. Deutsche zivilgesellschaftliche Organisationen, die seit Jahrzehnten die Menschenrechtskrise in Mexiko kritisch verfolgen, beobachten die Entwicklung dieser technischen Zusammenarbeit aufmerksam.
Wir halten ein internationales Kooperationsprojekt, das von der deutschen Regierung finanziert und unterstützt wird, für sehr wichtig. Denn es muss ein Weg zur Lösung der forensischen Krise gefunden werden. In ganz Mexiko gibt es mehr als 70.000 nicht identifizierte Leichen und Überreste. Warum halten wir dieses Projekt für wichtig? Weil es eine bewährte Vorgehensweise ist, die ein Beispiel dafür liefert, wie man dieses Thema angehen kann.
Sagt Françoise Greve, Koordinatorin der Deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko, einem Zusammenschluss von 18 deutschen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich in den letzten Jahren darauf konzentriert haben, das Thema der gewaltsamen Verschleppungen sichtbar zu machen. Obwohl die Organisationen diese Art der Zusammenarbeit begrüßen, machen sie auch klar deutlich, was sie erwarten.
Dieses Projekt kann die forensische Krise im Land nicht lösen, da hierfür die mexikanische Regierung und die mexikanischen Institutionen verantwortlich sind. Aber in praktischer Hinsicht, was die Identifizierung und die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen angeht, kann es durch technische Unterstützung neue Wege eröffnen. Wir halten es jedoch für sehr wichtig, dass dieses Projekt nachhaltig ist, da es nicht ewig fortgesetzt werden kann. Außerdem ist es uns sehr wichtig, dass die Familien stets in den Umsetzungsprozess einbezogen werden.
Das Programm wird bis November 2025 von der deutschen Regierung und bis Dezember 2026 von der norwegischen Regierung unterstützt. Maria Luisa Núñez Barrojas ist eine herzliche, offene Frau, die immer bereit ist, die Geschichte ihres Sohnes Juan de Dios zu erzählen. Es ist jedoch nicht einfach, einen Termin mit ihr zu vereinbaren. Sie ist immer beschäftigt. An einem Tag spricht sie mit anderen Müttern und Angehörigen von Vermissten. Am nächsten leitet sie Suchaktionen und besucht Gemeinden, um die Vermisstenanzeigen zu verbreiten. An einem weiteren Tag sucht sie vor Ort, lokalisiert geheime Gräber und bittet die Behörden um Hilfe. Und sie ist nicht die Einzige. Auch ihre Mitstreiterinnen, Mitglieder der Vereinigung Voz de los Desaparecidos en Puebla, Stimme der Verschwundenen in Puebla, sind unermüdlich im Einsatz.
Meine Kolleginnen, die jeden Freitag zum staatlichen gerichtsmedizinischen Dienst CEMEFO gehen, haben es in diesem Jahr geschafft, zwei Personen zu finden und zu identifizieren, die dort als unbekannt registriert waren. Wir wussten jedoch, dass sie als vermisst gemeldet waren. Und ehrlich gesagt hätten das CEMEFO oder die Staatsanwaltschaft sie wohl kaum gefunden, wenn meine Kolleginnen nicht auf der Suche gewesen wären. Wir veröffentlichen Plakate, auf denen die Personen beschrieben werden. Und auch ihre Kleidung, Tätowierungen und alle möglichen Merkmale, die zur Identifizierung einer Person beitragen können. Meine Kolleginnen gehen zum CEMEFO, wo wir Zugang zu den digitalen Akten der Leichen erhalten, die dort eingeliefert werden.
Seit 3 Jahren führen die Frauen jeden Freitag Recherchen und Vergleiche durch, um Tote und Vermisste zu identifizieren. Eine Aufgabe, die eigentlich überhaupt nicht ihre ist. Maria Luisa versichert, dass sie in dieser Zeit Dutzende von Menschen identifiziert habe.
Die Wahrheit ist, dass wir den Fehler gemacht haben, unsere Arbeit nicht zur Schau zu stellen, weil sie nicht einfach ist und wir glauben, dass ein Körper keine Trophäe ist, mit der man prahlen kann. Aber es ist eine große Befriedigung, dazu beitragen zu können, dass jemand seinen geliebten Menschen findet. Und so haben wir viele gefunden, sehr viele. Und das ist nicht etwas, was wir tun müssten. Das spricht für die Krise, aber auch für die Gleichgültigkeit, die Unterlassung, die Apathie.
Sympathie seitens der Institutionen, denn es bedeutet, dass sie keine sorgfältige Suche durchführen. Sie betrachten die Leichen als Unbekannte, nicht als Menschen, die sie sind. Also ja, natürlich gibt es eine Krise, aber es ist eine Krise der Gleichgültigkeit.
Nachdem die sterblichen Überreste und Hinweise auf Juan de Dios gefunden worden waren, dauerte es noch 1,5 Jahre, bis Maria Luisa die Gewissheit hatte, dass es sich um ihren Sohn handelte.
Ich habe Druck gemacht. Ich habe immer weiter Druck gemacht. Am Ende waren sie gezwungen, den Ausweis vorzubereiten. Denn außerdem hatte ich Recht. Ich hatte das Recht auf meiner Seite, genauso wie meine Leichen, die dort lagen. Es war eine multidisziplinäre Arbeit und es war der erste Fall dieser Art, der in Puebla bearbeitet wurde. Der Anthropologe, der forensische Archäologe und Kriminalist, der Zahnarzt und der Gerichtsmediziner arbeiteten daran. Die Experten haben wirklich gute Arbeit geleistet.
Die Überreste von Juan de Dios wurden zusammen mit denen von Abraham und Vicente identifiziert. Ich frage Maria Luisa, wie wichtig es für sie als Mutter eines Verschwundenen ist, ihren Sohn zu finden und zu identifizieren.
Die Wahrheit ist, dass es den Unterschied zwischen Leben und Tod macht. Wenn man sie nicht findet, ist es wirklich eine Qual. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 4 Wochen im Monat, 365 Tage im Jahr. Das heißt, es ist etwas, das man nicht aus dem Kopf bekommen kann. Es gibt Leute, die uns sagen, wir sollen es hinter uns lassen, darüber hinwegkommen. Aber was soll man denn loslassen? Sie tot zu finden, ist weniger schlimm, als sie nicht zu finden. So einfach ist das. Jetzt beruhigt es mich sehr zu wissen, dass meinem Sohn niemand mehr wehtut. Die Traurigkeit und der Schmerz, die werden jedoch immer bleiben.
Wer glaubt, dass eine Frau, die 5 Jahre lang nach ihrem verschwundenen Kind gesucht hat, nach dessen Auffinden, ob lebendig oder tot, zu ihrem früheren Leben zurückkehren kann, der irrt sich. Zumindest trifft dies nicht auf Maria Luisa zu, die ihre Arbeit, die Verschwundenen von Puebla zu suchen, nicht aufgibt.
Porque después de lo que me pasó a mí, mi vida ya no volvió a ser igual.
Nach dem, was mir passiert ist, war mein Leben nicht mehr dasselbe. Ich kann nicht mehr ruhig zu Hause sitzen und die Hände in den Schoß legen, wenn ich weiß, dass es da draußen so viele Mütter gibt, die mich damals begleitet haben und die weiterhin auf der Suche sind, ohne zu wissen, wo ihre Kinder sind. Das kann ich nicht. Weil meine Wut nicht nachlässt, weil niemand dafür im Gefängnis sitzt, weil es keine Verurteilung dafür geben wird, was sie meinem Sohn angetan haben. Und wenn ich keine Gerechtigkeit für meinen Sohn finde, werde ich dafür kämpfen, dass mein Sohn durch andere Fälle Gerechtigkeit erfährt. Denn das darf nicht vergessen werden. Denn wenn ich, der ich es erlebt habe, es vergesse, wird es für andere leichter sein, es zu vergessen. Und das darf nicht vergessen werden.
Para los demás será más fácil olvidarlo. Y esto no se debe olvidar.
Dies war eine Produktion von Underground Periodismo Internacional in Zusammenarbeit mit Taula per Mexik und Nachrichtenpool Lateinamerika. In dieser Folge Recherche und Skript Yetlanesi Alcaraz. Redaktion der deutschsprachigen Version Wolf-Dieter Vogel. Synchronstimmen von Darius Osami, Jessica Zeller, Markus Platte und Ute Lüning. Produktion und Sounddesign Marco Appel. Mastering David Arce. Kunstdesign Israel Aldana, Kayab Studio. Musik mit freundlicher Erlaubnis von Veronika Mota, Spectra Negra, Oxomasoma, Dimitri Verse und den Audioplattformen Mixkit und Pixabay. Dieser Podcast wurde von der katalanischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit der Regionalregierung von Katalonien gefördert.
And underground.